Hallo und herzlich willkommen zum Bildungsbooster-Podcast. Der Podcast für mehr Chancengleichheit. Stell dir vor, du bist 7 Jahre alt, stehst am Strand von Norddeichmole und fängst an, Plastik zu sammeln. Nicht, weil es jemand von dir verlangt, sondern weil du spürst, so kann es nicht bleiben. Viele, viele Jahre später steht genau diese Person auf Bühnen wie dem World Economic Forum in Davos, spricht im Vatikan, arbeitet mit internationalen Organisationen zusammen und prägt den Diskurs rund um Nachhaltigkeit, Bildung, Leadership und gesellschaftliche Verantwortung. Sie ist Zukunftsforscherin, Psychologin, Unternehmerin und Autorin von über 50 Büchern. Sie berät Organisationen, gestaltet Initiativen, sitzt in Aufsichts- und Stiftungsräten und bewegt sich genau dort, wo Wirtschaft, Gesellschaft und Impact aufeinandertreffen. Und was sie dabei konsequent durchzieht, nicht nur darüber reden, was sich verändern muss, sondern aktiv gestalten. Heute geht es genau darum, wie schaffen wir echte Veränderung? Welche Rolle spielen Unternehmen dabei? Und warum reicht Erkenntnis alleine schon lange nicht mehr aus? Wir freuen uns wirklich sehr auf das Gespräch mit Annabelle Ternes von Hatburg. Annabelle, wenn du auf das Thema Bildungsgerechtigkeit schaust, was macht dich heute noch wirklich sprachlos?
Die Frage ist klasse, die gefällt mir. Und ich muss sagen, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, mich macht absolut sprachlos, dass laut Studien immer noch über 70% der Bildungschancen vom Elternhaus abhängen. Und damit meine ich nicht mal einen nur nicht akademischen Haushalt, sondern auch akademische Haushalte. Aber wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, dann sieht man, nicht akademische Haushalte haben eine 3-mal geringere Wahrscheinlichkeit, dass jemand studiert. Trotz dessen, dass wir nach Bologna eben vieles umgestellt haben. Und das wissen wir. Wir wissen es seit Jahrzehnten. Wir akzeptieren es. Und weitergehend, wenn wir dann auch nochmal schauen, wie denn Deutschland aufgestellt ist, was zum Beispiel individuelle Lernangebote angeht für hochsensible, für Kinder, die zum Beispiel an erster Stelle nicht mit den Augen lernen, sondern eher mit dem Gehör lernen oder eher mit dem Fühlen lernen oder mit Bewegung lernen. Für die sind die Angebote häufig sehr gering und sehr schnell ist man dabei, diese Kinder abzuschieben in Richtung, kann ich, idiotisch, Idiot, braucht Förderunterricht. Ich sehe andere Schulen und das auch, was mich sprachlos macht. Ich habe an ein Schuldistrikt in Ontario in Kalifornien, mit dem wir zusammenarbeiten. Es sind 43 Schulen, Primary Schools bis eben zum A-Levels. In diesen Schulen wird mit AI direkt in der ersten Klasse angefangen, mit Naturunterricht, Nachhaltigkeit auch in der ersten Klasse. Diese Kinder sind unabhängig von ihrem Elternhaus so stark gefördert, dass es egal ist, welches Kind welche Förderung oder auch welche Disabilities mitbringt. Jedes Kind wird angeschaut und individuell begleitet. Und das ist eine staatliche Schulgruppe.
Jetzt wissen wir, dass die Bildungschancen stark vom Elternhaus abhängig sind. Das haben Jana und ich in unserer Auftaktfolge auch noch mal einmal sehr stark herausgearbeitet. Warum verändern wir denn dann trotzdem so wenig, Annabelle? Warum finden wir den Weg nicht in die Aktion und ins Handeln?
Man muss natürlich jetzt bei wir, meinst du Deutschland, da erstmal gucken, wie ist denn Deutschland aufgestellt? Deutschland ist durch die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr stark aufgestellt mit einer Art von Sofa- und Couchkultur. Damit meine ich, wir warten erstmal ab und gucken erstmal und wenn es doch alles irgendwie geht und nicht zu stark knirscht und nicht irgendwie auseinanderfällt, dann lassen wir es erstmal. Und woher kommt das? Warum ist das so? Wir haben natürlich sehr viel die Bürokratie, das muss man sagen. Wir müssten eigentlich sagen, wir haben doch den Föderalismus. Tolle Idee. Können doch von den 16 irgendwie sich 12 zusammentun. Oder können doch die einzelnen Bundesländer das selber machen. Und ja, das haben wir. Wir haben zum Beispiel die Idee von Schule im Aufbruch oder auch dem Friday. Das ist Margret Rasfeld, die dahinter steht. Das haben wir in einigen Bundesländern, gerade zum Beispiel Niedersachsen, umgesetzt. Aber 66 Schulen ist 66 Schulen, das ist schon mal nett, aber ist ein Tropfen aus dem Haufen heißen Stein. Und es ist eben leider auch so, dass die Verbeamtung nicht unbedingt dazu beiträgt, dass sie die Qualität hochzieht. Auch wenn die Verbeamtung natürlich aus einem guten Grund auch mal zu einer Zeit eingeführt wurde, dass man sich eben konzentrieren darf auf die Inhalte, auf die Vermittlung und nicht Angst haben muss, dass man den Job verliert, wenn man unbequeme Wahrheiten sagt. Aber was fehlt diesem Land? Was müsste passieren? Ich war mal selbst so weit, dass ich eine Schule gründen wollte mit Loriot damals zusammen, also Viktor von Bülow. Und wenn ich mir überlege, was uns alles in den Weg gelegt wurde, dann muss man schon einen langen Atem haben, um das durchzuziehen. Es gibt einige Elterninitiativen, die haben diesen langen Atem, die haben tolle Schulen gegründet, wo Kinder auch wirklich sich entfalten können. Wie man auch sieht, da gibt es andere Kinder, die aus der Schule kommen nach dem Schulende. Da gibt es andere Kinder, die aus der Schule kommen und in ihr Berufsleben starten mit anderen Ideen, mit einer weiteren Perspektive. Ich würde mir das so sehr wünschen für alle Kinder. Und doch weiß ich, dass es ein extremer Marathon ist. Weil eben leider wir an den entsprechenden Stellen auch nicht unbedingt die Menschen sitzen haben, die mit dieser Wertenperspektive ausgestattet sind, die genau diese Idee haben, die wir drei jetzt einmal haben, sondern für die es um andere Dinge geht, wie zum Beispiel einfach mal Ruhe, die Dinge einfach laufen lassen, zu gucken, dass man sich darum kümmert, dass genug Computer in einer Schule sind und ähnliches. Das heißt, wir haben eben leider eben durch diese Perspektivenverengung, die auch etwas damit zu tun hat, dass wir eben hier einfach eine Krisensituation haben weltweit, die gerade bei so einem deutschen Charakter häufig eben bedeutet, erstmal Rückzug, abwarten, gucken, dass man das, was gerade da ist, zum Funktionieren bringt oder hält und sagt, hey, lass mal, funktioniert doch alles ganz gut.
Ja, das ist spannend und du hast gerade das Thema Computer und Digitalisierung ein Stück weit auch erwähnt. Manchmal verschlafen wir Dinge, aber vielleicht verschlafen wir Dinge auch, die in anderen Ländern sich schon wieder drehen. Ich habe erst gestern eine Studie gelesen, in Schweden wird in der Schule quasi der digitale Unterricht wieder abgeschafft. Einfach vor dem Hintergrund, weil man festgestellt hat, das führt auch zu kognitiven Veränderungen im Gehirn, was dazu führt, dass diese ständigen digitalen Reize einfach zu Konzentrationsstörungen führen, Verständnisschwächen. Und deswegen führt man da wieder das Handschreiben ein. Ja, sind wir also vielleicht in Deutschland nicht hinterher, sondern vorneweg? Weil wir verharren. Also provokativ. Aber was denkst du?
Ja. Nee, ganz sicher nicht. Also die Idee, die Handschrift abzuschaffen, und ja, man weiß, wenn man Neurowissenschaftlerin ist, Psychologin ist wie ich, dass das wichtig ist, um bestimmte Gehirnstrukturen zu prägen, um bestimmte Gehirnstrukturen auch überhaupt erst zu installieren sozusagen, dann ist das, muss ich sagen, Frevel, was wir tun an unseren Kindern. Auch, dass wir sie immer noch in den Reihen sitzen lassen und sie sich melden dürfen, wenn sie dann lange ihren Finger oben haben und dann vielleicht rankommen, dann vielleicht sagen dürfen. Das ist alles so extrem schade, weil wir haben das Potenzial in Deutschland und es ist nicht nur nicht, dass wir es nicht nutzen, sondern wir zerstören es systematisch. So sehe ich das. Kleine Kinder, die tolle Ideen haben, große Fantasien, Träume, die sich trauen, unbequeme Wahrheiten zu sagen, die werden eingenordert. Und das, was gerade du beschreibst, was in skandinavischen Ländern passiert, ist Einsicht. Das ist auch das, was in China eben auch passiert, wo man sagt, ja, mentale Gesundheit ist Nummer eins. Und Kontrolle ist nicht die Nummer eins. Es geht darum, Kinder, die ihre Potenziale zu entwickeln. Weil wir haben die KI. Die KI kann repetitive Dinge deutlich besser, wachsamer, qualitativ hochwertiger, sauberer erledigen, als ein Mensch es tun kann. Und wir brauchen nicht mehr die preußische Soldatentum-Ausbildung. Wir brauchen die Ausbildung zu Menschen, die Charaktere sind, die divers sind, die spannende Impulse geben können, die querdenken und längsdenken und über den Zaun denken. Das brauchen wir. Und diese Hörigkeit, dass man sagt, wir müssen die Technologie verstehen, sagt ja lange nichts darüber aus, ob ich sie wirklich verstehe und ob wirklich bedienen kann. Wir verwechseln hier im Land häufig die Möglichkeit oder die Fähigkeit, Tasten schnell zu erkennen, zu drücken, mit der Fähigkeit, ein Tool wirklich bedienen zu können und auch zu wissen, welche Vor- und Nachteile es hat, wo wir bei Sicherheit eben aufpassen müssen.
Nun sehen wir ja in Deutschland auch, oder du siehst weltweit viele, viele Organisationen, die etwas bewegen wollen. Ja, viele von denen haben hehre Ziele und hehre Ideen, sage ich mal. Wie unterscheidest du also diejenigen, die nur die Ziele haben, die viel darüber sprechen, aber die auch was umsetzen? Hast du konkrete Beispiele für uns?
Ja, Ja. Ich sitze auch häufig zusammen mit Menschen, die was verändern wollen. Ja. Und da gibt es verschiedene Organisationsformen, sage ich so mal, verschiedene Gefäße. Zum Beispiel sitze ich regelmäßig zusammen mit Menschen, die eine Partei gründen wollen. Und ich bin eben mit in dieser Organisation drin. Und wir besprechen, was sich ändern muss. Und man sieht schon alleine dort, alle diese Menschen, die in dieser Gruppe sind, in dieser Organisation, die wollen was ändern. Aber es sind viele Dinge, die auch zerredet werden. Lange hin und her und könnte und doch und müsste nicht erstmal und sollte das nicht. Und ich dann schon sehe, das hat das Potenzial eben dazu, dass es eine Totgeburt wird, dass es ein Thema wird, worüber so lange drüber geredet wird, bis das einfach durch ist. Und ich sehe eben auch in Schulen, da wird viel gewollt und man sitzt zusammen, bespricht das. Und wenn ich dann über den Schulflur gehe und mir angucke, wo denn das umgesetzt wurde, sehe ich es weder an einem Kinderlachen, noch sehe ich es daran, dass vielleicht Kinder draußen Pflanzen setzen, noch sehe ich es daran, dass die Lehrer begeistert schauen oder irgendwelche Formate umgesetzt werden, die mehr und anders sind, als in der Reihe zu sitzen, nach vorne zu gucken und sich melden zu dürfen, wenn die richtige Frage kommt. Mhm. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, zu schauen, dass wir Formate finden und auch uns organisatorisch zusammentun mit all denen, die nicht nur gut denken, gute Dinge denken, sondern auch sie umsetzen. Ich bin ja im Think Tank, da heißt We, Q, mehr than IQ. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Kollaboration wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, es wichtig ist, dass wir alle, oder dass alle, die eben in dem Bereich nicht nur denken, sondern auch tun, sich zusammentun und eine Gemeinschaft bilden, wo man voneinander lernt. Das meine ich damit. Ich meine zum Beispiel, ich war vor einiger Zeit eingeladen bei einer Bildungsveranstaltung in einem Bundesland, in dem es Hochbegabtenförderung gibt, in dem es Förderung gibt von Talenten, die unentdeckt sind, beispielsweise auch im Handwerksbereich. Das heißt, dort wird Talent eben wirklich sehr umfassend verstanden, auch in staatlichen Schulen. Und man hatte dort auch die Privaten mit eingeladen, man hatte dort Denker mit eingeladen, Wissenschaftler eingeladen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sie alle an einen Tisch zu holen. Und es gibt ja, wie du auch gesagt hast, die tollen Beispiele wie Margit Rasfeld mit ihrer Freiarbeit. Oder mit kleinen Ansätzen dabei, wo man auch dann sagen muss, ich mache nicht gleich die ganze Schule, Plätze stell dir auf den Kopf, sondern ich mache jetzt vielleicht einfach erstmal den Freitag, den Friday, wie sie das genannt hat. Und mache nur am Freitag die freie Arbeit, aber einen Tag in der Woche schon mal. Oder wie wir von der Stiftung Lesen es auch sagen, dass wir sagen, wir machen Leseband. Dass wir sagen, das Ziel ist, dass jedes Kind in der 4. Klasse lesen kann, flüssig lesen kann, einen Satz. Das ist nicht mehr gegeben. Das ist nicht mehr etwas, was Normalität ist. Und es sind einfache Dinge mit diesem Leseband, dass man sagt, jeden Tag wird an der Schule in irgendeinem Unterricht 20 Minuten gelesen. Nur 20 Minuten. Das sind kleine Tröpfchen. Und doch sind es gerade eben diese Tröpfchen, die viel verändern können. Natürlich gibt es auch die großen Tropfen, wie zum Beispiel die Alea School hier im Frankfurter Raum, wo die zweite oder dritte Generation von Strauß ein Landerziehungsheim gekauft hat und diese große, schöne Fläche mit viel Grün komplett umgestaltet zu einem herrlichen Schulumfeld mit Allstadion und Handballfeld und einfach sehr, sehr viel Grün dabei, wo lichtdurchflutete Räume einladen, dass Lernen etwas ist, was Spaß macht. Das ist eine Natur, Kultur und ja, Spaß zu tun hat, sich einzusetzen für Selbstwirksamkeit, für Selbstentfaltung und das, was eine Welt wie unsere lebenswerter macht. Wenn ich nämlich weiß, wo ich mich einbringen kann, dass ich wichtig bin, dass ich einen Unterschied mache, dass ich mit Gleichgesinnten zusammen bin, die nicht deswegen so spannend sind, weil ich weiß, was die alle denken, sondern weil die Aha-Erlebnisse haben. Das habe ich ja noch gar nicht so gesehen.
Wenn du jetzt, du hast ja ganz viele tolle Ideen gehabt, also 20 Minuten lesen finde ich super, weil das bewirkt so viel, weil so viel auf der Lesekompetenz in der Zukunft auch aufbaut. Jetzt sind unsere Zuhörer ganz viele Entscheiderinnen und Entscheider aus ganz verschiedenen Organisationen, nicht nur aus staatlichen Organisationen, nicht nur aus sozialen Organisationen, sondern vor allen Dingen auch aus Unternehmen, aus Unternehmen. Und was würdest du denen an die Hand geben? Hast du 2, 3 Ideen, wo du sagst, Mensch, hier im Unternehmen könnt ihr 1, 2, 3 machen, ganz einfach umsetzbar, wenig wenig, es braucht wirklich wenig dafür, außer jemand, der ganz motiviert dahinter steht. Hast du eine Idee?
Also zuallererst brauchen wir nicht den großen Scheck, der mit dem Foto genau. Kreiszeitung drin erscheint und wo man sich auf den Bauch klopft, sondern es geht um strukturelle Entscheidungen. Es geht auch um einen, wen stellen wir ein, wen fördern wir und welche Bildungspartnerschaften bilden, bauen wir auf. Wie stark entscheiden wir uns dazu, dass wir Auszubildende mit aufbauen? Wie stark entscheiden wir uns dazu, dass wir in der Schule schon anfangen, in umliegenden Schulen mit zu unterstützen, Angebote zu machen? Unternehmen wie SAP zum Beispiel mit globalen Bildungsinitiativen oder auch Microsoft mit Millionen von Upskilling-Programmen zeigen, Impact ist skalierbar. Verantwortung endet dort, wo Engagement und Marketing ist, ohne messbare Änderung. Und ich kann natürlich sagen, als Unternehmen, ich bin nur ein Unternehmen, ich bin verantwortlich für meine Stakeholder, aber ich sitze ja irgendwo. Ich bin an irgendeinem Standort. Und dieser Standort ist ein Standort, den ich prägen kann. Das hilft mir natürlich auch als Unternehmen, nicht nur für meinen guten Ruf, nicht nur für Mitarbeitende, die ich einstellen kann, sondern auch dafür, dass ich, und deswegen bin ich ja auch Unternehmer geworden, meine Verantwortung übernehme, annehme für eine Welt, in der wir leben wollen, für eine bessere Welt, für eine Welt, die ich auch mitgestalte und wo ich nicht nur zugucke, was im besten Fall Positives passiert.
Wenn du nochmal auf Unternehmen auch schaust, weil das ist ja auch wirklich der Ansatz, den wir haben, dass jetzt beispielsweise idealerweise ein CEO zuhört oder jemand, der wirklich auf einem Budgettopf sitzt. Wo beginnt da für dich in einer Organisation echte Verantwortung und wo hört sie auf?
Ja, also ich sag mal, die einen haben Kampagnen und die anderen haben KPIs. Die einen investieren langfristig, die anderen posten kurzfristig. Und wir wissen ja, dass Unternehmen wie beispielsweise Patagonia oder IKEA, die verankern eben Bildung, Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung richtig tief im Geschäftsmodell, aber auch in dem, wie sie es in die Breite geben, nach draußen geben, extern geben. Purpose ist für viele nur ein Begriff, aber weder eben die Veränderung von Hiring oder von Leadership-Strukturen. Es ist wichtig, dass wir eben nicht mit dem Image starten, schönen Fotos, sondern eben eine Analyse, wie divers ist unsere Belegschaft wirklich, wie viele First-Generation-Students stellen wir denn ein, wo verlieren wir Talente und gucken wir eigentlich weit genug, dass wir jeden mitnehmen oder lassen wir einige hinten stehen. Und dann konkrete Partnerschaften mit Bildungsinitiativen, Musikschulen, Sportvereinen, Programmen, wie eben das, was wir auch zum Beispiel mit We Empower machen, wo wir von Kindergärten bis zum Altersheim, vom großen Player-Konzern bis zum kleinen Start-up, alle einladen, mit dabei zu sein, Zukunft zu verstehen und zu verstehen, wie wir es unterbrechen können in Bedarfe. Und Mentoring verpflichtend machen. Jeder Leader fördert aktiv mindestens eine Person außerhalb seiner Komfortzone. Da wäre schon viel mit geleistet. Ich werde häufig gefragt, warum machst du Mentoring? Das kostet doch nur Zeit. Ich mache es deswegen, weil ich selbst ein Mentoring hatte und weil ich es zurückgeben möchte. Ich mache es deswegen, weil wenn wir Mentoring richtig machen, dann ist das reverse und zwar in beider Seiten. Dann profitieren wir beide davon. Und nicht deswegen, weil, sagt man, der Jüngere schneller ist und der Ältere langsamer, sondern deswegen, weil wir auch ganz verschiedene Erfahrungsbereiche haben. Und ich habe so schöne Beispiele, wie mit einer Mentee, die halb blind war. Und ich habe so viel von ihr gelernt, wie man die Welt sieht, wenn man sie nur mit einem Auge sieht und die Perspektive verändern kann. Und ich habe ihr versucht zu erklären, warum man nicht der Kämpfer sein muss, wenn man nur mit einem Auge guckt, sondern wie man eben auch mit Weiblichkeit und Verständnis für sich und für andere den Alltag als Führungskraft bewältigen kann, ohne dass man seine Behinderung als solche versteht.
Bei mir bleibt ein Satz hängen, das ist, jeder fördert eine Person. Das machen wir ganz viel. Und da braucht es nicht nur Entscheider, die Dinge im Großen bewegen, sondern es ist, du, ich, jeder von uns kann heute anfangen. Und das ist auch ein ganz kleiner Schritt, der in der Wirkung als solches ganz groß werden kann.
Absolut, absolut. Und wenn man einen Hack aus dieser Episode jetzt schon rausziehen kann für sich, dann ist es genau das, ne? Und da ergänzend nochmal dazu, was du gesagt hast, Annabelle, ich glaube gerade dieses Reverse Mentoring, da steckt, glaube ich, ein Stück weit die Musik drin, ne? Also, und ich werde auch häufig gefragt, warum ich denn so viele Initiativen parallel baue, ob ich mehr als 24 Stunden am Tag hätte, ja, wie viele andere auch. Da habe ich gesagt, nein, aber für mich ist da auch eine gewisse Idee und ein Zweck dahinter. Und dann kann ich das auch für mich verargumentieren und verantworten und da wirklich auch mit Menschen zusammenzuarbeiten in unterschiedlichsten Richtungen, sehr divers, sehr kulturell unterschiedlich auch. Das eröffnet Perspektiven, ne? Und ich glaube, das kann man auch an viele UnternehmerInnen weitergeben, wenn man sagt, was wäre denn jetzt der erste sinnvolle Schritt, den ich machen kann bei all den Themen, den ich den ganzen Tag habe? Ich glaube, analytisch raffen die das sofort, ne, dass Bildungsgerechtigkeit wichtig ist, dass wir was machen müssen. Aber ich glaube sozusagen, und aus dem CEO-Büro rauszugehen, und jetzt machen wir das mal hier jetzt gemeinsam, und das könnte dann so ein Programm sein, ne?
Ganz genau. Und ich meine, wenn wir hingucken, wir wissen genau, was fehlt, ne? Wir wissen, was sind die Blockaden, sind systemisch, frühe Selektion, soziale Reproduktion, fehlende Skalierung guter Lösungen, digitale Ungleichheit, Mangel an Role Models. Wir müssen einfach nur anfangen. Und gerade dieses Mangel an Role Models, Mentoring ist so einfach. Und das Role Model ist vielleicht dann nicht der Ältere oder die Ältere, sondern vielleicht die jüngere Person, die einfach der Älteren zeigt, wie es geht. Und ich glaube, wir müssen einfach da extrem lernen, weil Bildungsgerechtigkeit ist kein nice to have. Wir werden bis 2030 etwa 85 Millionen Jobs umbesetzt haben, weil qualifizierte Talente fehlen, weil wir nicht verstanden haben, dass wir Potenziale entfalten müssen. Und zwar bei jedem. Dass wir auch einem Hausmeister oder einer Hausmeisterin anbieten dürfen, dass sie sich weiterentwickeln kann, weil möglicherweise sie oder er den entscheidenden Faktor darstellt, der dafür sorgt, dass das Unternehmen zusammenhält, dass der oder sie weiß, was im Unternehmen los ist, dass der oder sie plötzlich versteht, dass da unentdeckte Potenziale sind, die er oder sie auch entfalten möchte. Wir dürfen jedem die Chance geben und an aller Stelle uns selber. Und ich glaube, das ist der wundeste Punkt bei allem. Wir gucken immer auf andere, wir zeigen immer gerne mit dem Finger auf andere und sagen, hast du nicht und musst du noch und guck mal und die und da. Aber was wir selber machen können, da sollten wir anfangen. Und so sagt, bin ich Mentor? Bin ich Mentorin für jemanden? Wann habe ich das letzte Mal ein Gespräch gestartet mit jemandem, den ich nicht kenne und einfach mal gefragt, was machst du gerne? Was ist das, was ist dein Traum? Oder was würdest du wünschen, wenn du irgendwas in diesem Leben noch mal tun und sein könntest. Warum nicht einfach Wunschwecker sein? Also derjenige sein, der Leute auf Ideen bringt. Und ich meine, wir müssen uns jetzt nicht als Engel verstehen oder besonders verstehen, aber ich sag mal, das sind Dinge, die wir jeden Tag machen können. Jeden Tag diese Dinge machen und uns selber ein bisschen glücklicher damit machen, weil wir helfen, in der Welt was zu ändern. Kleinen Schritten. Und dieses, was wir vorhin eben angesprochen haben, Stefan und Jana, ihr habt es auch nochmal verstärkt, das Mentoring. Es ist kein großes Ding. Es ist wirklich kein großes Ding. Ich werde häufig gefragt, warum machst du das eigentlich, Annabelle? Bist du irgendwie so ein Weltverbesserer oder so? Bist du ausgestattet mit total viel Geld? Nein, ich habe eine Fluchtgeschichte. Meine Eltern haben viel Geld gehabt in ihren Ursprungsfamilien und alles verloren. Und Bildung war Nummer eins von meinen Eltern. Meine Eltern haben gesagt, egal was du machst, puck, dass du dir gute Bildung holst. Ich habe sie mir geholt.
Das ist ganz interessant. Wir hatten gerade unseren Erstaufnahmetermin. Das hat mein Großvater auch gesagt. Ja. Es ist egal, was du machst oder was das Leben bringt. Was du gelernt hast, kann dir keiner mehr nehmen.
Genau. Ja. Und deswegen haben meine Eltern auch geguckt, neben der Schule, und das ist vielleicht auch so ein Tipp, sie haben mich mitgenommen, auch in der Anfangszeit, wo sie nicht viel Geld hatten. Wir haben jeden Tag über Bildung gesprochen, über Kultur, über Kunst gesprochen. Sie haben mir in Zeitschriften Kunstwerke gezeigt. Wir haben darüber gesprochen. Wir sind in Ausstellungen gegangen, Museen, in die Oper. Auch wenn ich gesagt habe, was ist das denn? Dann haben sie gesagt, guck's dir an, bild dir eine Meinung. Und das habe ich früh getan. Und heute werde ich häufig gefragt, woher ich das ganze Wissen habe. Ich habe es, weil ich früh diese Synapsen entwickeln durfte. Nicht in der Schule, das Glück hatte ich nicht, aber außerhalb. Und das ist das, was Eltern tun dürfen. Und wenn sie sagen, wie soll ich denn mit meinem Kind klarkommen? Was soll ich denn mit dem reden? Ich weiß doch gar nicht die Lebenswelt. Nimm es mit, nimm es ins Museum, nimm es mit irgendwohin und rede drüber, was ihr erfahren habt. Guckt, dass ihr einfach das zum Gespräch macht, was ihr gemeinsam erlebt habt. Geht in den Wald. Es sind so einfache Dinge, die häufig verändern, der Perspektive bewirken und verändern und Aufbruch schaffen. Und auch wenn das iPad manchmal irgendwie im Weg steht und das iPhone und die Eltern nicht wissen, wie sie die Kinder davon wegbekommen, nutzt es für was anderes. Sag dem Kind zum Beispiel, guck doch mal, dass du mir erzählst, mit dem iPad aufnimmst, was dir heute so gut gefallen hat da draußen, als wir im Museum waren. Sprich das drauf, mach ein Video. Oder wenn du Lego spielst, film das Ganze, schaust dir nachher mal an, schneide das. Also zu gucken, dass man dieses Gerät so verwendet, wie wir es als Erwachsene auch verwenden. Nicht indem wir uns die ganze Zeit zugeschallen, sondern indem wir es als kreatives Instrument nutzen, als Werkbankverlängerung, als Armverlängerung und als Kopfverlängerung. Das dürfen wir Kindern früh klar machen und sie damit fernhalten davon, eine Sofa und Sessel Philosophie als ihre Lebensphilosophie zu verstehen, wo der Sessel so tief ist, dass sie nicht mehr rauskommen, sondern nur noch Beobachter dessen werden können, was ein Morgen heißt.
Annabelle, zum Abschluss der heutigen Episode mit dir, was gibt dir Hoffnung, dass wir dieses Thema, dass wir da wirklich was bewegen können?
Danke für die Frage. Ich komme gerade von der ECOSOC, also von der UN in New York zurück. Und dort waren etwa 1000 an jungen Menschen, teilweise 11 Jahre schon, also 11 Jahre alt, also junge Menschen, wirklich sehr junge Menschen. Ich habe so viele tolle Gespräche geführt. Ich habe so viele herzenserwärmende Momente gehabt. Ich bin von so vielen Kindern umarmt worden, auf Fotos gewesen, die ganz klar wissen, was sie wollen. Eine neue Generation, die mir nicht sagt, ich weiß nicht, was ich will, sondern die nicht mehr fragt, ob sie etwas verändern darf, sondern wie schnell sie verändern darf. Und ich sehe Unternehmen, die Verantwortung neu definieren. Ich sehe Frauen und Männer, die gemeinsam führen wollen, auf Augen höher, für die Diversity nichts ist, was durch Kampf erreicht werden muss, sondern durch Kollaboration. Und ich weiß aus meiner eigenen Schicht, dass Veränderung häufig klein beginnt und leise, aber wachsen kann. Und ich weiß, dass sie jederzeit möglich ist. Und ich weiß, dass wir viele sind, viel mehr als wir glauben. Und ich glaube, darin liegt unsere Kraft, dass wir verstehen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir uns auch immer jemanden an die Seite holen dürfen. Und dass wir aber genau gucken dürfen, wer toxisch ist und wen wir nicht bei uns haben wollen. Und wo wir sagen, nein, danke, aber mit dir nicht. Und wo wir sagen können, komm her, trau dich. Du bist auch dabei, möchte dich dabei haben. Wir sind zusammen und es ist keine Ego-Geschichte. Ich muss nicht laut schreien, wer ich bin, sondern das neue Ich, das ist das Wir. Das ist das, was versteht, dass Kollaboration nicht mit dem Ego anfängt und mit dem Ego aufhört, sondern anfängt da, wo wir Natur sind, wo wir Planet sind, wo wir Zukunft sind, wo wir verstehen, dass wir auch ein Weltmeer, wenn wir irgendwo den Müll an einer Stelle ins Wasser schmeißen, kommt er auf der anderen Seite raus. Und andersherum, wenn man guten Tropfen an tollem Engagement in die eine Richtung schmeißen, dann kommt er auch bestimmt an einer anderen Stelle wieder raus.
Oder ein ganzer Fluss.
Ja.
Genau. Schönes Bild, schönes Schlusswort, Annabelle. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir wissen, dass du einen sehr vollen Terminkalender auch hast. Es ist schön, dass du unserer Bewegung auch ein Gesicht bzw. eine Stimme in unserem Podcast gibst. Dafür danken wir dir sehr und freuen uns auf den weiteren Austausch. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao da draußen.
Danke schön.
Ciao. Tschüss, Annabelle.
Und hier für euch der Bildungsbooster Umsetzungshack des Monats. Mentoring statt Meckern. Fangt doch einfach mal an. Wir wissen alle, dass Bildungschancen in Deutschland nicht fair verteilt sind. Wir kennen die Zahlen, wir kennen die Probleme. Und trotzdem passiert zu wenig. Warum? Weil wir immer auf die großen Lösungen warten. Neue Bildungssysteme, neue Programme, neue politische Entscheidungen. Aber genau da liegt der zentrale Denkfehler. Der größte Hebel ist oft der einfachste. Mentoring. Jeder von uns kann heute anfangen, ohne Budget, ohne Strategiepapier, ohne Abstimmungsschleifen. Die Frage ist nicht, was müsste das System tun? Die Frage ist, für wen bin ich heute Mentor oder Mentorin? Und dabei geht es nicht um klassische Hierarchie, es geht um echtes Lernen in beide Richtungen. Reverse Mentoring, Perspektivwechsel, Austausch außerhalb der eigenen Komfortzone, ein Gespräch, vielleicht eine Stunde. Ein ehrliches Interesse. Das reicht, um Perspektiven zu verändern. Und manchmal reicht genau das, um Lebenswege zu verändern. Wenn wir das ernst nehmen, dann wird aus einem Gespräch Bewegung und aus vielen kleinen Bewegungen echte Veränderung. Nicht nur zuhören, auch machen. Wenn dich das Thema triggert, dann bring es in dein Unternehmen, in dein Umfeld, in dein Handeln. Denn Bildung für alle passiert nicht von allein. Bildungsbooster. Der Podcast für mehr Chancengleichheit ab sofort jeden ersten Dienstag im Monat.